what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel toe time for taking your chance. Jam to the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. All the speed. Sing that song. All the people having fun.
Das ist die Folge 66 von Awesome und Average, der Podcast, der sich dreht um Liebe, Sex und Medizin, Schiffe und reichlich Kaffee. Und hier sind der stets gelangweilte Intensivmediziner Moritz, der mit irgendwelchen neuen spannenden Syndromen um die Ecke kommt, um sie euch zu erklären. Und der einmalig geile
Kami! Kami! Albrecht! Albrecht! Kami! Intensivpfleger! Hallo, ich bin Pfleger Ricardo. Ich bin morgen wieder bei Markus Lanz.
Pfleger Ricardo.
Weißt du, wenn er nicht Ricardo heißen würde, alles halb so wild, ne? Aber Ricardo ist so ein typisches...
Könnte auch ein Animateur sein auf Fuerteventura.
Ja, genau, Ronny, Ricardo, Mandy, alle Bronco. Thessaloniki im kleinen Robinson-Club.
Bruno. Pfleger Bruno.
Wobei, Bruno finde ich eigentlich noch einen ganz sweeten Namen, Bruno. Bruno ist irgendwie sweet.
Bruno. Ja, einmal Folge 66. Wir sind angekommen wirklich bei einer Schnapszahl und zwar am 22.05.2021. Und damit ihr auch wieder heute ein kleines Learning habt, ich habe ja angefangen, die 66 zu flüstern. Kamil, weißt du, was die 66 in der klinischen Untersuchung bedeutet, wo man sie einsetzt? Einfach mal so dahergefragt.
In der Gynäkologie. Das ist doch meine Lieblingsstelle. Egal, vergiss es. Auf jeden Fall sehr wahrscheinlich in der Pulmonologie, sehr wahrscheinlich auch bei dir in deiner Hausarztpraxis, sehr wahrscheinlich, wenn du Patienten vor dir sitzen hast und auskultierst.
Okay, wir klären das jetzt mal ganz schnell auf, warum der Kamil das überhaupt weiß, ne? Weil das wissen tatsächlich die wenigsten, selbst die wenigsten Mediziner wissen das. Ich kläre das mal ganz kurz auf. Also wir hatten wieder einen riesen Technik-Fail, ja, und ich hatte einen Technik-Fail. Wir haben echt einen richtig geilen Start hingelegt, ja, also so richtig Formel 1-like, Lewis Hamilton.
So wie früher die Monster Trucks auf DSF.
Es war richtig brutal, was wir da gemacht haben. Die ersten 15 Minuten sind richtig durchgehustelt und dann hat mein Task-Manager, schöne Grüße an den Task-Manager,
Sarah,
einfach mal versiegt und unten meine ganze Leiste zugemacht, also nicht die Inguinalleiste mit den Gefäßen und den ganzen Strukturen, die da im Leistenband liegen, sondern diese ganze Scheiße ist weg und wir haben echt einmal erklärt, woher diese 66 kommt und ich kläre euch jetzt auf, das ist die Bronchophonie-Überprüfung, wo man die Hände auf den Thorax des Patienten legt, den entkleideten Patienten, und dann einmal den Patienten 66 flüstern lässt, um die Bronchophonie zu prüfen. Und damit kann man dann eben hochfrequente Tonleitungen überprüfen. Wenn jemand zum Beispiel eine schwerste Lungenentzündung hat, Pneumonie, dann kann es dazu Deviationen kommen bei dieser Schallleitung. Und man kann eben eine Seitendifferenz spüren oder eben auch eine komplette Abschwächung. Und übrigens, im Gegensatz dazu ist der Stimmfremitus zu überprüfen. Mit welcher Zahl? Jetzt bin ich mal gespannt, Kamil, ob du das weißt.
Mit der Zahl Pi.
Pi! Ja, ihr Fremitus ist gut. Schönen Tag.
Ich kann einen Patienten im Jahr behandeln.
Geil. 3,14. Sie haben 3,14 Erkrankungen. Nein, also ich sag's dir, ich kläre dich auf. Und zwar, wenn man die 66 einmal, wenn man da richtig schön mit seinen Fußballschuhen gegentritt und über das Spielfeld katapultiert und die 66 dann bewusstlos kopfüber landet, dann hat man die 99,
ach, richtig, mega.
Genau. Damit prüft man den Stimmfremitus, den legt man auch die Hände auf die Brust und am Ende des Tages kannst du auch einfach durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dann kannst du vor allem auch die Hirnfunktion von dir selber und dem Patienten prüfen. So, sehr interessanter Test.
Absolut interessant, absolut interessant. Ja gut, herzlich willkommen.
Absolut interessant,
Folge 66.
Absolut interessant, was du da sagst.
Ja, es ist halt schade, ne? Die ersten 10 Minuten haben wir also selten so einen heftigen Start hingelegt, aber es nutzt nichts, wir müssen einfach weitermachen. Deshalb herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Spannende Woche. Ich bin geimpft worden, also Zweitimpfung. Es hat sich bei mir alles ein bisschen...
Tetanus?
Ja, wollte ich gerade sagen. Tetanus und MMRV und Hepatitis B habe ich jetzt.
MMRV, AVD. Ich hab die AfD-Impfung jetzt gekriegt. Ne? Ich habe die echt gut vertragen.
Ja, es hat wehgetan. Hat sehr wehgetan.
Au.
Ja, bald sind ja Wahlen. Ne? Ich höre die Leute jetzt schon alle krächzen, dass ja bald Wahlen sind und dass der kleine Wutbürger sich jetzt rächen möchte. Ich weiß zwar nicht, wie und was
es
die damit meinen.
Es sind immer bald Wahlen.
Ja, eben.
So, warte mal ab, bis die zu Wahlen sind. Und dann will ich die alle weg.
Daumen.
Es ist wirklich ein asozialer Zeitpunkt. Erstens für die Fußball-WM oder was kommt jetzt? Die EM? EM.
Die EM kommt jetzt, ne?
Ja. Lasst es doch einfach sein. Und zweitens für die Wahlen. Also jeder, der jetzt irgendwie die Idee hat, gewählt zu werden, ich glaube, das ist alles für den Arsch. Es muss jemand gewählt werden, ist schon klar, aber es ist so verzerrt. Ich glaube, die Leute, das Letzte, was die Leute jetzt brauchen, sind nochmal eine Entscheidung, die treffen müssen, nochmal überlegen. Ne, die haben gerade genug mit sich selbst zu tun.
Das ist so, tatsächlich. Also, ist ja ganz lustig, ich habe bei Postillion gerade einen Artikel gelesen, übrigens war total lustig, und zwar in Umfragen führt ganz klar, wenn es um die Wahlumfragen geht, keiner von
die
denen.
Die Grünen, oder?
Nee, alle würden gern keiner von denen wählen. Nur, man weiß nicht, was für ein Wahlprogramm der hat, derjenige. Ne? Also, weil alle anderen halt in den Umfragen katastrophal sind. Keiner von denen. Den würde ich nämlich auch wählen. Ich glaube, das ist ein cooler Typ. Geiler Typ.
Richtig. Ja, das höre ich auf jeden Fall doch vermehrt in den letzten Tagen, dass der kleine Wutbürger da was reißen möchte. Ja, ansonsten...
Der plant was.
Eine Heimtücke. Ansonsten muss ich sagen, habe ich die Impfung ganz gut vertragen. Ich wurde jetzt mit BioNTech geimpft. War aber eher Zufall. Ich wurde lustigerweise aufgeklärt für AstraZeneca. Und doch, ohne Scheiß. Und das wäre mir jetzt auch Peng gewesen. Aber später habe ich dann in meinen Impfausweis geschaut und habe dann BioNTech gesehen. Typ.
Comirnaty ist auch so ein komischer Name, ne? Comirnaty, so nenne ich meinen nächsten Hund, ich sag's dir.
Comirnaty, so heißt der. Ach, so heißt die Charge, oder wie?
Comirnaty? Ja, so heißt der Impfstoff. Das ist der offizielle Handelsname von BioNTech. Pfizer. Immer geil. Pfizer. Das ist immer auch geil, dass das immer so dazu genannt werden muss. Ne?
Komisch, den zweiten Namen von AstraZeneca kennt jedenfalls keiner. Und, kennst du den?
Vauxhall.
Nee, University Oxford.
Ja, okay, ja, genau. Chadox, der heißt ja auch Chadox, der Impfstoff.
Aber das wird Chadox niemals mit erwähnt. Ich habe mich in dem Zusammenhang erstens gewundert und zweitens dachte ich, so generell Oxford und Cambridge, was man alles so kennt an Universitäten, die gibt es ja, glaube ich, seit tausenden von Jahren und ich weiß nicht, was die ausmacht. Steinzeit. Ich weiß nicht, was so besonders an Oxford ist.
Ja, der Ruderclub und die krassen Gangbang-Partys im Ruderhaus. Ja, ist so, ne? Ist so.
Das ist für mich.
Also in einschlägigen Foren sieht man immer nur irgendwelche Videos aus mit dem Titel, weiß nicht, Oxford Gangbang und so. Da kommt das her, ja.
Ich glaube ganz einfach, dass das ist einfach übertrieben. Ich glaube, das ist alles Selbsterhaltung, dass die jetzt ganz besonders, ne, die sind natürlich früh gegründet worden, haben sehr wahrscheinlich auch sehr viel gemacht. Marketing. Aber es gibt ja auch eine Bewertung für Universitäten. Die gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren, bei dem das so relativ unabhängig bewertet wird, was die besten Unis der Welt sind. Und hast du dir mal die Kriterien angeguckt, wie dumm das ist? Du bist eine gute Uni, wenn du viele Nobelpreisträger hast und ja, wenn du viele zitierte Forscher hast, wenn du viele Fachbeiträge in einer bestimmten Zeitschrift hast. Also
ja, die haben nichts mit der studentischen Lehre und Ausbildung im Endeffekt zu tun. Ne? Also ja, vielleicht irgendwie peripher, aber also meistens ist es wirklich so, dass es eher so die äußerliche wissenschaftliche Reputation ist und nur weil irgendein Hirni PD, Doktor, Überprof, weiß nicht, Drittmittel eingeworben hat und wieder irgendwo geschissen hat und Nebeneinkünfte erzeugt hat, wie Frau Baerbock, schönen Tag noch, ist es so, dass meistens das davon abhängt und der kleine arme Student, der in der Vorlesung sitzt, denkt sich, wie du erklärt der so Scheiße da vorne mit den Mitochondrien. Ja, also so ist es ja.
Mitochondrien.
Skandal.
Die Diskriminierten. Diskriminierte.
Kraftwerke der Zelle haben mich angegrapscht. Mitochondrien.
Notiere ich mir mal als Folgennamen. Mitochondrien. Gucken, ob noch was Besseres kommt. Übrigens, die beste Zahl, die ist so bei mir aktuell gibt, hörst du gerade? Falls du da. Und da sind wir dann nämlich schon wieder bei der allerbesten Zahl, die ist hier immer auf der Game.
Die Awesome 66. Bronzo von ihm.
Von Camel Toe und Moritz.
Camel Toe und Moritz.
66. Also kommen wir zu den Awesome 3. Heute geht es um gefährliche Operationen. Kleiner Nebenvermerk: OP. Wofür steht die Abkürzung? Schon mal überlegt?
Das steht für Operating Procedures. El Operazione, ne? Oral Petting. Oropharyngeale Stäbchen rein, Spender sein.
Wichtig.
Obszöne Penisse. Ups.
Ey. Olala.
Olafs Penis.
Okay, Onkel also Pille. Awesome Tree. Das finde ich auch gut. Awesome Tree der gefährlichsten Operation. Jetzt muss man doch sagen, was heißt gefährlich? Ne, also für mich ist die Gefährlichkeit nicht immer damit gegeben, dass jemand versterben könnte an der OP, sondern
Tod reicht. Als
Tod reicht auch schon, genau. Einfach nur lebensunfähig, das reicht auch schon. Nee, für mich bedeutet das, wie zum Beispiel bei meiner Nummer 3, dass du verletzt wirst, beispielsweise am Nervus Laryngeus Recurrens. Und deshalb meine Nummer 3 ist die Operation an der Schilddrüse.
Stromektomie, genau. Thyroidektomie.
Thyroidektomie. Und da kommt es nämlich doch, wenn man ja Pech hat oder wenn man einfach in die Zahl der möglichen Komplikationen fällt, nämlich 1/5 aller Stromer-Operationen werden verletzt an diesem besagten Rekurrenznerv. Ja, da kommt es dann nämlich zu einer Komplikation, die dann bedeutet, man ist heiser.
Ja, Luft, also es kann bis zu Luftnot führen, wenn es eine beidseitige Parese ist. Ne? Das ist Gott sei Dank sehr selten. Man macht ja auch Neuromonitoring. Das heißt, man misst ja die Ableitung der Muskeln, die durch diesen Nerv erregt wird. Also man kann sozusagen wahrnehmen, ob der noch kontrahiert. Deshalb ist es auch immer wichtig, mit Muskelrelaxantien zu arbeiten, die kurz wirksam sind. Zum Beispiel Mivacron, ja, Mivacurium. Und du hast aber vollkommen recht, das ist schon eine Komplikation, die immer wieder auftritt, weil der eben nicht immer zu identifizieren ist, der Nerv, ja. Ist ein klasse Nerv, Rekurrenz, ne, also ein rückläufiger Nerv, ist einer, also ein Bumerang-Nerv ist das praktisch, ne? Nervus Bumerangii.
Finde ich gut.
Also der kommt zurück. Ja. Ne?
Meine Nummer 3. Also Stromaoperation, Komplikation, Rekurrenz, Parese.
Ja, crazy. Bei mir Nummer 3, ja, absolut, ich sag mal, unterschätzt auch von den meisten Anästhesisten und Unfallchirurgen, weil so handelsüblich und oft durchgeführt, aber trotzdem auch mal brandgefährlich, die zementierte Hüft-Total-Endoprothese.
Absolut.
Klingt immer so einfach, ne? Wir bauen mal eben eine Hüft-Tab ein, Hüftgelenk neu, ist ja Bewegungsapparat, ne? Brüste mal auf, ne? Schon mal entkernen dahin. Dann wird da der Kopf rausgeholt, ne? Und dann wird da schön mit Zement, im schlimmsten Fall wird dann der Schaft reingedübelt und dann wird der Schaft reingehämmert, ne? Und was passiert? Dann wird man wieder überrascht, alle chillen, alle sind entspannt und zack, boom, peng, Zementembolie, Patient im fulminanten lungenembolischen Schock, Rechtsherzversagen, tot. Ja, also alles schon erlebt.
Heftig.
Brandgefährlich.
Übrigens trotzdem häufigster Eingriff in Deutschland.
Ja, es ist, also wirklich, also Taps werden reingeschraubt, noch und nöcher, ne, also bei Arthrose. Und ich habe schon wirklich häufig Zementembolien gesehen. Das ist ja so eine Kombination aus eben tatsächlich thrombembolischen Ereignis und immunologischer Reaktion auf Palakos, ne? El Palakossi. Mhm.
Und, ist das eine Insel?
Genau, in Griechenland. Die Palakos, ne? Die Insel Palakos.
Ah,
ne? Schön.
Ja.
Die Insel der Zementierten. Genau.
Und die Insel, die Hüftinsel.
Die Hüftinsel. Die Teppinsel. Schon mit dem Teppkran, mit der Teppfähre rübergesetzt. Ja, auf jeden Fall. Also fulminant, deshalb muss man auch aus anästhesiologischer Sicht immer bereit sein. Das heißt, wenn der Zement reingeht, wachsam sein, Blutdruck anheben, Sauerstoff auf 100%, wenn es geht, wenn die jetzt nicht gerade spinalisiert sind, dann auch guten Flow. Und auch bereit sein, ne? Bereit sein, mit Adrenalin und kardiopulmonaler Reanimation hier reinzugreifen. Aber die verlaufen echt fulminant. Also Hüft-Tap. Dangerous.
Krass, dass wir kardiopulmonale Reanimation sagen, aber CPR selber ja gar nicht für, also letztmalig das Wort nicht für Reanimation steht, ne?
Ja.
Also eigentlich schon, Luis. Nur viele sagen, ne, CPR, also Cardiopulmonary Reanimation. Dafür steht es
ja,
aber nicht.
Genau, und das heißt aber Resuscitation.
Genau, ne? Genau.
Also wiederherstellen. Resuscitation ist ja die globale Wiederherstellung von Organen.
Aber trotzdem hat es sich der Deutsche nicht nehmen lassen, das Wort trotzdem so zu übersetzen.
Sich für sich zu
kardiopulmonale
genau, für sich auch zu beanschlagen. Kardiopulmonale Reanimation. KPR. Starte mit der KPR.
Genau.
Hä? Ist das nicht eine Unternehmensberatung?
Genau. KPMG? Das ist die neue Partei, die Reanimationspartei. Die wähle ich.
Die Wiederbeleber.
Wir sind
die Wiederbeleber. Die wieder die Straße.
Die Antwort.
Gegen Kammerflimmern, gegen Tosan und gegen ventrikuläre Tachykardien da draußen.
Ventrikuläre ja, AfD. Ja.
KPR. KPR.
Sie 66, 66.
Und da ist der Vorsitzende, D. Punkt, Infibrillation.
Ja, sehr gut. Oh ja, auf dem Beta-Blocker-Parteitag, okay, finde ich gut. Ja.
Alle Beta-Block hier, was sagen Sie dazu? Sie sehen so müde aus, Herr P. Ropranolol.
Okay. Also, vielleicht noch, die letzte Zahl. 309 Abgeordnete haben, 309 Implantationen finden in Deutschland pro 100.000 Einwohner statt. Im Jahr. Also 2017 kam die Zahl zustande, 2017. Das ist wirklich viel. Also man muss
pro 100.000 Eingeborene.
Pro 100.000 Hüften, genau. Man muss so, also pro 50.000 Einwohner dann sehr wahrscheinlich.
Nee, Zahl hast du aber jetzt echt, hast du dir aus auf der Hüfte geschossen. Ey. Du bist echt gut vorbereitet.
Ja, ich bin alles. Also du kannst mich alles fragen, auch alles aus deiner Praxis, was du wieder neu gelernt hast, irgendwelche kannst mich alles fragen, ich weiß alles.
Endoprothesen kam
ja. Ja, demnächst machst du Meerschweinchenpraxis auf, dann kommst du mit irgendwelchen Medical-Intros über Meerschweinchen, wie man irgendwelche Anastomosen in irgendwelche Zwergsittiche einpflanzt. Ich weiß es nicht. Irgendwas fällt dir schon noch ein.
Hamster mit einem Zwergsittich anastomosiert. Ja.
Meine Nummer 2 ist, schlicht und ergreifend jede Operation im Bereich des Kolon, im Bereich der inneren Innereien, was dasselbe ist, egal. Und
inneren Innereien.
Pansen.
Die Inner Innereys.
Die Pansen-OP. Nee,
Inner Innereys. Panzektomie.
Panzerpansen.
Pänzchen Müller.
Also alles, was letztendlich bedeutet, dass man sehr viel nähen muss. Ja, Anastomosen, Wippel-OP, das ist schon wirklich mit vielen Komplikationen versehen. Man kann natürlich, wenn man Scheiße gebaut hat, der Vorteil ist, wenn du am Darm operierst, dass immer noch sehr viel Darm vorhanden wäre, wenn da irgendwas abstirbt oder irgendwas eingeklemmt ist oder irgendwas falsch vernäht ist. Das ist ein Vorteil. Aber in der Regel ist es richtig nervig, richtig Kacke. Endzeitmäßig, wenn dort, ja, tatsächlich Kacke halt, ne? Wenn dort die Naht platzt, und du irgendeine Superinfektion hast, irgendeine.
Ja, das Problem ist auch, dass du vollkommen recht, dass praktisch auch letztendlich die Komplikationen oft erst sehr spät auftauchen. Ja. Das ist so ein bisschen das Trickige. Das ist so eine klassische Zeitverzögerung der Komplikationen, weil eine Anastomoseninsuffizienz oder auch eine Blutung, das ist alles nicht so super akut im Bauchbereich, weil der Bauch hat viel Platz.
Ja.
Der Bauch ist jetzt auch nicht der schnellste Raum.
Der beherbergt, ich sag mal, wenn jetzt ganz gerne erstmal.
Nicht die hellste Kerze auf dem,
ja.
Im Abdruck.
Ja, kommt mal rein. Ja, also, mach mal. Ja, alles.
Ja, das ist halt so, ne? Ja, der Bauch kommt mir komisch vor. Ja. Es sagt halt, in seltensten Fällen ist es halt so, dass man sagt, der hat jetzt einen akuten Bauch.
Ja.
Ne? Also das hat man bei einem BAA, also einem Bauchaortenaneurysma, oder man hat das halt bei einer akuten Hohlorganperforation, die wirklich fulminant dahergeht. Aber diese ganzen Schwelbrände, wie so Glutennester, ja, so eine abdominelle Sepsis, die klopft halt nicht, also die klopft sehr, sehr leise an die Tür. Die ist fast wie so eine 66. Ja, die macht sich kaum bemerkbar. Ja. Wie 66.
Ja.
Also deshalb, beware of the Bauch, ne?
Absolut. Also das ist eine Anastomoseninsuffizienz oder generell alles, was dort direkt in den Bauchraum reinsickert, das ist auch dann in der Regel ja Scheiße und Säure, und das ist man nicht eben so.
Genau. Ja,
das ist doch klar. Kacke
im Bauch, das sagt man halt auch so.
Ja, das steht dann auch so in der Diagnose. Kacke.
Kacke für alle.
Ja, Kacke im Bauch.
KIB. Kipplader.
Genau, Pansen, ey. Okay, mein Nummer 2.
Ja, aber es ist schon ekelhaft. Also, ja, okay, hör mal auf. Mein Nummer 2 sind tatsächlich alle Gefäßoperationen. Also Respekt an die Gefäßchirurgen, möchte ich jetzt mal kurz hier aussprechen. Also Gefäßchirurgen, coole Typen meistens, weil tiefenentspannt, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, die sind wirklich sehr besonnen und ruhig, und je mehr es blutet, desto ruhiger werden sie in der Regel. Ansonsten sind sie keine Gefäßchirurgen.
Ja, und wenn es nicht blutet, dann lösen die extra eine Blutung aus, damit die dann entspannen. Dann
lösen
die,
genau, einfach um der Heroe zu sein. Ja. Also cool, was die machen. Vor allem, wie schnell die auch oft Gefäße klippen, ligieren, zumachen. Mhm. Echt cool, weil ich meine, das ist ja eines der schnellsten Systeme in unserem Körper. Fließendes Blut, ja, das, wenn etwas fließt, dann weiß man ja schon, das ist schnell. Ja, und wenn etwas schnell ist, dann kann es einen auch überrennen. Ja, wenn etwas einen überrennt, dann ist man schnell überrumpelt. Und wenn man überrumpelt ist, dann ist man nachher tot.
Ja, das
so. Und da sind gerade so Aorten-TEAs, also Trompendarteriektomien, das heißt Ausschädung der Aorta, der Bauchschlagader. Das sind echt krasse Eingriffe, weil die Patienten nicht nur viel Blut verlieren, sondern weil eben auch ein großer Situs dargestellt ist, weil man auch natürlich an einem sehr empfindlichen System manipuliert. Auch das ist nicht zu unterschätzen.
Mhm.
Und die Patienten brauchen, und das wundert mich auch aus anästhesiologischer Sicht immer wieder krass, unfassbar unfassbar viel Flüssigkeit. Mhm. Also trotz, dass man so sich denkt, ey, der hat eigentlich nur 2 Liter Blut verloren, ja, sagen wir mal 2 Liter von 5, das ist also schon dramatisch, aber ist noch nicht akut lebensbedrohlich. Mhm. Aber man gibt diesen Leuten auf 10, 12, 15 Liter Flüssigkeit, Kristalloid, während so einer manchmal 3 bis 5, 6 Stunden OP und wundert sich wirklich, wo ist diese Flüssigkeit geblieben? Aber das ist halt natürlich auch der Shift und eben auch diese Reagibilität des Gefäßsystems mit endovaskulärer Leakage. Mhm. Das heißt, die Flüssigkeit wird ins Gewebe geschiftet, es kommt zu sehr massiven Volumenverschiebungen. Das ist echt krass, was man da reinlaufen lässt.
Ja, Hammer. Viel.
Deshalb auch brandgefährlich, wenn man da nicht auf Zack ist.
Vielleicht noch ganz kurz, Unterscheidung Kristalloid und Kolloid, wenn du schon beim Thema Lösungen bist, Elektrolytlösung.
Ja, genau. Also Kristalloide sind praktisch sind Kristall drin, das heißt Ionen und Elektrolyte, das sind also rein Elektrolytlösungen in der Regel,
Salze.
Die wir auch standardmäßig, genau, Salze kann man fast sagen, die der Körper unbedingt braucht, um ja einerseits auch den osmotischen Druck aufrechtzuerhalten, aber auch für die Elektrolythomöostase wichtig, also es ist eigentlich die absolut empfohlene Standard.
Wie geil du mit einer Antwort direkt 5 weitere Fragen auslöst. Ja, Elektrolyt, ja. Oh, was ist da?
Also machen wir es mal ganz
Osmolarität.
Einfach, Flüssigkeitsersatz für jeden Patienten durch Kristalloide. Da kommt der Arzt wieder raus. Ne? Und Kolloide, da sind Moleküle drin, also große Moleküle wie zum Beispiel Gelatine oder die gute alte Häs, mit der man sozusagen eine Volumenexpansion durchführen kann. Das heißt, man kann ganz kurzfristig wirklich mehr Flüssigkeit an Bord ins Gefäßsystem holen, als man vorher hatte. Und damit hat man halt sehr schnell einen Volumeneffekt und kann in Notfällen sehr schnell den Flüssigkeitshaushalt optimieren und bilanzieren. Aber Vorsicht, Kolloide sind nicht ohne.
Nee, die sind nicht ohne. Aber trotzdem, ich glaube, das wissen die wenigsten, es gibt eine große Unterscheidung in dem, was man so in die Patienten reinschleudern kann. Es gibt nicht nur die klassische Kochsalzlösung, sondern dann doch in allen möglichen wässrigen Formen verschiedene Lösungen, Elektrolytlösungen, Kolloide, Kristalloide, Isotone, Ringerlösung, Blutplasma. Es gibt, ja, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt, aber
ja,
Albumine, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, deinen Gartenschlauch aufzufüllen, und das wird schon sehr differenziert genutzt, weil du nicht einfach sagen kannst, wir brauchen Wasser, sondern manchmal braucht man einfach noch bestimmte Zusätze, damit der Effekt auch entsteht, den man haben möchte.
Ja, und vielleicht noch mal kurz zu NaCl. Also NaCl Kochsalzlösung ist wirklich echt auch out.
Ja,
ist also ist wirklich ist für den menschlichen Körper kein guter Volumenersatz, muss man sagen. Mhm. Also weil halt einige andere Sachen darin fehlen. Und das ist in der Intensivmedizin schon mehr oder weniger verpönt. Ne? Also selbst wenn wir Natrium substituieren, selbst wenn wir Natrium substituieren, machen wir das in der Regel über einen Perfusor oder über extra hinzugefügtes Natrium in weitere Kristalloidlösungen, weil das NaCl eben ja so suboptimal ist und auch in vielen Untersuchungen gezeigt hat, dass es eben den Volumenstatus auch langfristig, was das Outcome angeht, nie verbessert. Ne?
Also, pfui. Es gibt aber wohl höher konzentriertes NaCl.
Ja, klar, genau. Ne?
Genau, das wird dann schon.
Es gibt ja 0,9, es gibt aber eben auch 5%iges, ne? Also da gibt es schon deutlich höheres.
Genau, das gibt es in der Tat. Gut, aber man muss auch sagen, alles, was so in der Klinik betrieben wird oder gegeben wird, ist auch wieder en vogue und 2 Jahre später wieder voll im Kommen. Ich sag nur Eiweiß, ja, also Albumine, die man IV gibt, war auch lange Zeit überhaupt nicht mehr gefragt, und jetzt kommt so ein bisschen wieder dasselbe bei Gelafundin, ja. Dasselbe gibt es auch bei Geräten, dass man lange Zeit sagte, die Sedierung mit Anaconda, ja, mit einem inhalativen ist komplett out, jetzt kommt es auch wieder. Also das ich glaube manchmal, das ist so ein bisschen gesteuert durch die Lobbyisten und durch die Wirtschaft.
Oxford und Cambridge.
Durch Oxford und Cambridge, richtig. Durch die University of
London. Also vollkommen recht. Also das ist wirklich so, dass du weißt eigentlich schon, wenn jetzt was weg ist vom Trend oder aus den Empfehlungen, in 5 Jahren ist es wieder da.
In 5 Jahren,
dann kommt nämlich wieder irgendein schlauer Doktormensch, der deine Doktorarbeit schreibt und der sagt, ey, ganz ehrlich, ich untersuche das nochmal. Das irgendwie, ich finde da bestimmt noch was, ne? Und plötzlich wird dann wieder, werden dann wieder 2 Gramm Aspirin beim Herzinfarkt direkt ins Auge gegeben.
Ins Auge, so, dann macht er wieder ein Feature. Die
ophthalmologischen Komplikationen.
Macht ein Feature mit Flowrider und dann ist das wieder komplett en vogue.
Echt?
Ist er wieder Number One in den Charts, in den Coolgard Charts. Naja, deine Number One, was gibt's da? Oder hast du schon da mal zugesagt?
Ja, Number One ist bei mir tatsächlich so, sind die gynäkologischen Blutungen. Respekt an dieser Stelle. Ich bin jetzt gar nicht im Bereich Herz-Thorax-Chirurgie und Lungenchirurgie, weil das wäre mir zu einfach, und auch hier Neurochirurgie wäre mir zu einfach. Aber so eine postpartale Blutung, ja, oder eine atone Blutung, wenn es bei gynäkologischen Patienten eben zu einer fulminanten Hämorrhagie kommt, Das ist richtig Arbeit und das ist brandgefährlich, weil Schwangere eben erstens, was so das Gerinnungspotenzial angeht, doch sehr gefährdet sind und wenn die bluten, dann bluten die richtig und da muss man wirklich schnell sein und notfallmäßig echt super zügig gucken, dass man so ein Uterus von innen komprimiert, zum Beispiel mit so einem Bakri-Ballon, das gibt es ja so, ne, als innere Kompression, ne, oder sogar eine Notfallhysterektomie durchführt, weil die Patientinnen, die verlieren über diese große Oberfläche mal eben, ja, 2-3 Liter Blut in kürzester Zeit und da muss man echt unfassbar schnell die in Narkose legen und große Zugänge etablieren, Flüssigkeit geben, auch im Ernstfall bei denen auch mal Kolloide, um den Blutdruck aufrecht zu erhalten. Also da ganz schöne Alarmstufe, muss ich sagen. Alarm. Brandgefährlich. Ne? Mal eben postpartale Alarm, postpartale Blutung. Da gehen bei mir auch die Alarmglocken an. Da wird wirklich schnell gearbeitet. Ja. Ja, das ist also wirklich ein absoluter Notfall.
Ja, okay. Meine Nummer 1, lustigerweise, aber irgendwie auch, ja, weil es häufig durchgeführt wird und weil das irgendwie so untergeht in den Medien oder das keiner wahrhaben möchte. Aber die Komplikationen bei Fettabsaugung. Ja, Fettembolien oder auch mal eine Sepsis. Es wird immer so, ja klar, schönheitschirurgisch begründet, dass das eine ganz entspannte Operation ist, aber nee, ist nicht so. Ne, das ist wirklich, wenn du dir Bauchfett entfernen lässt oder wenn du wirklich, du warst ja mal auch als Patient dann eventuell fett, ja, vor der Operation. Und das heißt, dein gesamter Organismus ist einfach nicht gesund. Muss man einfach so sagen. Deine Organe sind nicht gesund und. Deshalb ist sehr wahrscheinlich, ich sag mal, die Tatsache, Fett abzusaugen, ist vielleicht nicht so kompliziert, auch wenn das, ne, immer noch Zellen sind, die man zerstört und rauszieht und ja, da ist immer Potenzial da. Aber was einfach viel, viel gewichtiger ist, im wahrsten Sinne, bist du selber, ja, und dein ganzer Organismus, der einfach nicht in der Lage ist, so einen Eingriff zu verarbeiten. Und deshalb kommt es doch bei Fettabsaugungen häufiger, als der Volksmund weiß oder wissen möchte, zu Komplikationen und deshalb völlig zu Recht auf meine Number One, dieser Awesome Three.
Crazy! Hammer. Also da könnten wir, glaube ich, jetzt noch echt lange weitermachen, weil wir haben ja echt schon viele Operationen erlebt und es gibt immer wieder auch wirklich so banale Operationen, wo man einfach überrascht wird. Ja. Ne? Deshalb ist auch, glaube ich, bei einer Operation immer gar nicht entscheidend, wie ist eigentlich die Operation selber zu bewerten, also so technisch und inhaltlich, sondern in was für einem Setting findet sie statt, also wie vorerkrankt ist der Patient, welches Team arbeitet, auch so Dinge wie Uhrzeiten, Ort, ne, Begleitprobleme, ja, das sind alle so Dinge, die spielen halt total mit rein. Und wir wissen natürlich alle, dass auch eine Blinddarmentfernung in der Nacht um 3 mal eben, ja, bei einem Patienten, der vielleicht gar nicht so vorerkrankt scheint, trotzdem hochdramatisch ausgehen kann. Eben, ne? Ja. Wenn nämlich das falsche Team zur falschen Zeit am falschen Ort mit dem falschen Radiosender dort operiert.
Mit dem falschen Arzt, der gar keiner ist. Also das ist kommt alles vor. Kommt alles mit
Leonardo
vor.
DiCaprio.
Ja. Ne? Leonardo Pikachu, ja, genau. Also das ist wirklich ne, das ist wie beim Jenga. Es ist klar, dieses kleine, verkackte Holzstäbchen, das musst du da rausziehen. Ja. Aber wenn das gesamte Konstrukt einfach schon im Sack ist, also du kleiner, fetter Patient, muss man leider so sagen, dann ist vorbei. Ne? Und wenn da ja, weiß ich, ich finde das dann auch mal krass. Natürlich sprechen Ärzte dann von Routine-Eingriffen in einigen Operationen, aber das nimmt dem Patienten natürlich so viel Angst und so viel Stress, man kann das ja gar nicht in Prozente ausdrücken. Was meint das jetzt alles, ne? Was meint das Wort Routine-Eingriff? Weil letztendlich kann einfach bei jeder Operation, bei jeder Narkose, bei jedem Eingriff was passieren. Und nachher wundert man sich halt doppelt und dreifach, ne, dass dann plötzlich bei einer Blinddarmentfernung die mega extreme Reaktion passiert und du dann doch, ja, stirbst im Zweifelsfall.
Ja, also ich glaube, dieses Wort Routine ist auch einfach irgendwie so ein mediogener Begriff, um eine vermeintliche Harmlosigkeit zu erzeugen. Für uns im Krankenhaus ist ja kein Eingriff Routine. Also eine Routine, die wir als solche beschreiben, ist ja eine andere als die Bild-Zeitung. Ne? Ne, die Bild-Zeitung, die schreibt ja meistens dann, ne, weiß ich, junger Mann stirbt bei Routine-Eingriff. Ja. Dann meint praktisch die Bild-Zeitung, ja, normalerweise stirbt ja keiner dort. Für uns heißt das dann in dem Moment aber, ja, diese Operation war vielleicht zumindest von der Häufigkeit her ein Eingriff, den man eben routiniert durchführt in Deutschland. Aber in diesem besonderen Setting war es zum Beispiel kein Routineeingriff. Und deshalb, es wird ja mit den Ärzten, wenn über so einen Skandal berichtet wird, oder mit dem Operationspersonal nie darüber gesprochen, was jetzt die Definition der Routine ist.
Ja.
Und
deshalb, für wen? Ist genau wie Piloten, für wen ist das eine Routine?
Ja, für wen ist das eine Routine? Patienten? Richtig, für wen ist das die Routine? Für den Bundesbürger, für den Kleingärtner, ja, für den Professor, ja, für Oxford,
für die Pforte,
ja, was, ne, weiß
für
ich
den Pansen.
Ja.
Ja, ja. Für die MeToo-Chondrie.
Routine,
Okay, pass auf. Lagerfeuer, Bock?
Yes, of course.
Okay, für alle neu Zugeschalteten, wir haben im Grunde wenige Kategorien, aber die Kategorien, die wir haben, die schlachten wir aus. Erste Kategorie, normalerweise Medical Intro, ja. Zweite Kategorie, Awesome Three. Und die dritte Kategorie ist das Lagerfeuer, in dem wir etwas deeper werden oder ja auch schon mal Fragen stellen außerhalb der Medizin. Meine Frage an dich, wir haben ja jetzt Pfingsten, Pfingstwochenende, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, ich muss gar nicht mehr erwähnen, dass im Grunde niemand mehr weiß.
Ist es Pfingsten?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ja, krass.
Also, das passt genau in meine Frage rein. Eigentlich weiß niemand mehr, wofür die Feiertage da sind. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind diverse Feiertage auch nicht mehr nötig. Deshalb die Frage, welchen Feiertag aufs Jahr gesehen in Deutschland oder vielleicht in NRW würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, sofort rauskicken?
Oh, sofort. Ich glaube, ich würde Tag der Arbeit würde ich rauskicken. Ich weiß auch nicht, also
ja gut, for obvious reason, Tag der Arbeit, weil er natürlich von den Nazis auch noch instruiert wurde.
Tatsächlich wusste ich das, weil ich mich genau an dem Tag noch darüber informiert habe, lustigerweise. Ja. Ja, also das ist wirklich so ein Tag, wo ich sag, ich sag mal, ja. So ein klassischer 66, ne? Und ja, den braucht man jetzt nicht unbedingt. Ansonsten, let me just think about it. Also du meinst auch offizielle Feiertage. Christi Himmelfahrt haben wir noch, ne? Pfingstmontag haben wir. Ich würde den der kann die Tonne. Biomüll.
Ja.
Ab in Biomüll.
Also ich glaube, da werden wir nicht mehr lange mit durchhalten, dass Frohen Leichnam hier abgeht oder Christi Himmelfahrt oder Maria Himmelfahrt oder, weißt du, da finde ich doch sowas wie Tag der Deutschen Einheit, finde ich wichtiger. Tag der Deutschen Einheit finde ich geiler.
So diese wirklich wichtigen Tage, Ja. Oder Tag der Bombe.
Tag der Bombenerfindung.
Wenn wir sozusagen Einzug erhalten in alle Kaffee-Regimente, die es hier gibt, und wenn wir einfach dann, wenn die Bundestagswahl abgeschlossen ist, wenn der Kaffee dort steht und die neue Kanzel installiert wird, dass unsere Bombe dabei ist. Dieser Tag, das kann ein Feiertag werden, das ist okay, weil wir müssen dann ja auch frei haben und dann müssen wir ja auch sozusagen dort anwesend sein, um bei dieser Vereidigung die letzte Bohne zu sprechen.
Absolut.
Meine Frage, das sind eigentlich zwei, das ist eine Split-Question, und zwar hätte ich gern von dir mal gewusst, was du am Älterwerden schätzt und was du da überhaupt nicht dran magst. Wenn du mal vergleichst, so die letzten 15 Jahre. Ah ja, okay, wie viele? 10 oder Bio?
Ja, es sind und bleiben 2. Wobei, ich habe letztens, schöne Grüße an
Bauer. Ich habe getastet und schöne Grüße an die Klöten.
Mhm. Schöne Grüße an die Testikel da unten. Schöne Grüße an Bauer Backes, mit dem wir ja eine Kooperation haben mit dem Bombencafé. Ich habe letztens gelernt, dass es grüne Eier gibt.
Grüne, ne?
Ja, weißt du warum?
Chlorophyll.
Genau, weil die Hühner die Eier entsprechend der Umgebung legen. Das heißt, die wollen
Eigentlich nur Eier.
Ja, sozusagen, die wollen ja ihre Eier nur schützen. Und die legen dann die Eier mit den Farben, die am meisten schützen. Und wenn die Umgebung grün ist, dann wird das Ei eben grün, damit es eben nicht von einem Feind gesehen wird und geklaut wird.
Von einem Feind vor allem. Feind.
Von dem Bauern. Bauernfeind.
Backesfeind, der Bauerfeind, genau. Ja. Ist das nicht eine Firma? Ist das das sogenannte Chamäleon-Ei? Das habe ich auch. Immer wenn mir jemand die Hose runterreißt, dann verfärbt sich das Ei sofort fleischfarben.
Ey, ohne Scheiß, wenn ich Hühner hätte, ich würde die in so einem bunten Bälleparadies aufziehen und dann will ich mal sehen, wie die Eier aussehen.
Wie die versuchen, inkognito zu bleiben.
Ist das ja. Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Ist so.
Das Eier im Bälleparadies, oder?
Ja, nee, Hühner.
Hühner im Bälleparadies.
Hühnerzucht in so einem Psychedelic Farm, die Psychedelic Farm.
Bei Ikea gibt's das doch. Meistens geben die Hühner doch ihre Kinder dort ab und gehen dann selber shoppen.
Stimmt. Ja, also am Älterwerden, was ich schätze, ja, mir ist aufgefallen, dass ich mit jedem Jahr, was dazukommt, in so kleinen, völlig belanglosen Punkten exakt weiß, was ich möchte. Also wenn ich eine Pizza bestelle, ja, dann probiere ich nicht mehr aus und bestelle mir irgendwie die 100. Skurrile Pizza, sondern ich weiß exakt, was ich da haben will.
Pizza Geriatria.
Ja, oder wenn ich bei Amazon Amazon bestelle, dann denke ich irgendwie 2-3 Schritte weiter, ob das jetzt funktional Sinn macht oder ob das nachhaltig ist oder ob das Produkt, was ich bestelle, auch exakt dem entspricht, was ich möchte. Also irgendwie sind meine Gedanken oft ausgereifter. Ja, ganz einfach, ausgereifter. Das habe ich da, ne, ich habe mit 18, Junge, beispielsweise, mit 18 habe ich ein Grundstück auf dem Mond gekauft für meine damalige Freundin. Wie dumm war das bitte? Ja, solche Dinge passieren einfach nicht mehr.
Ja, du hast das ja bei mir gekauft, da mir der Mond ja zu seiner Zeit gehörte. Von daher kannst du deine Mondschulden nochmal wieder vergleichen. Ja, scheiß ja. Planetenkredit.
Ja, Stadtsparkasse Mond. auch ein guter Folgenname.
Geil. Wussten ja. Sie eigentlich, in so einem Brief, wussten Sie eigentlich, dass Sie Grundmonderwerbssteuer zahlen? Ja. Und zwar Kratersteuer. Die ist nämlich erhöht
Krater,
worden.
Die Kratersteuer, ja.
Kratersteuer.
Vena Krater. Aber ja, das finde ich positiv am Älterwerden. Das einfach, ne, es gibt immer noch genug dumme Dinge, die wir machen und die ich mache. Aber irgendwie habe ich so manchmal den Eindruck, ich denk nicht zu sehr nach, sondern einfach nur genau ausreichend, dass ich dann doch on point meine Gedanken irgendwie hinbekomme. Kann ich schlecht beschreiben, ist mir irgendwie so aufgefallen. Und das Negative am Älterwerden, sehe ich jetzt gar nicht so negativ. Ich gehört halt alles dazu, was dazu kommt, ne? Körperliche Beschwerden.
Die Erektionen sind einfach nicht mehr so super lange.
Ja, nicht mehr so
die
viele.
Sind jetzt schon nach 3 Stunden sind die mittlerweile 6. schon weg, genau.
Ja, nee, da muss ich wirklich empfehlen, kleiner Insider-Tipp, das hat zwar jetzt nicht in erster Linie mit Bumsen und Erektion zu tun, aber das ist ein Nebeneffekt. Ich nehme ja seit bestimmt 5-6 Jahren Maca-Pulver.
Ja.
Und das hilft mir unglaublich gut beim Schlafen, ne, das in meinen
Tag-Nacht-Rhythmus.
Beim Beischlaf, genau. Zum Schlaf und Beischlaf. Aber jetzt mal zugehört an alle, die es noch nicht gecheckt haben. Maca-Pulver von der Maca-Knolle ist halt unfassbar potenzsteigernd. Und wenn du zu viel davon frisst, dann wirst du richtig rattig. Und ja, ich brauch's zwar nicht, ich nehme das immer noch aus anderen Gründen, sage ich jetzt einfach so. Aber jeder, der mal Bock hat, die Sache auszuprobieren, eine Woche lang mal Maca fressen, Maca-Pulver, ey, ist ein Life-Changer. Extrem. Das also tut auch gar nicht gut, so rattig zu sein.
Überdosierung,
ne? Aber,
bei Überdosierung.
Ja, kann ich nur empfehlen. Ausprobieren, mach mal. Was geht bei dir?
Ja, also was ich gut daran finde, muss ich wirklich sagen, ist, dass man halt in immer mehr Situationen kommt, die man schon mal erlebt hat. Also das heißt, der Erfahrungsschatz wird größer und dadurch sind einem viele Situationen, mit denen man so in Konfrontation tritt, einfach irgendwie schon mal untergekommen. Das ist ja oft so, wenn du dann irgendwie 21 bist und du kriegst jetzt, sag ich mal, zum ersten Mal, so leidig ja. es ist, einen Brief von irgendeiner Behörde, den du ausfüllen musst, dann denkst du ja erstmal, die Welt geht unter, ne? Weil plötzlich musst du dich irgendwie, ja, du musst dich ja erstmal preisgeben und musst dich mit irgendwas Neuem beschäftigen, ja, oder auch in der Ausbildung, im Studium, du weißt nicht, du hast noch nie diese Prüfung geschrieben, du hast noch nie den Vortrag auf die und die Artweise vorgehalten, du hast noch nie einen Umzug organisiert, sagen wir mal sowas. Du hast immer diese großen Berge noch vor dir und die Gebirge, sag ich mal, die Gebirge des Lebens, ja, die werden halt immer überschaubarer und der Horizont rückt immer in weitere Nähe, weil du mehr Erfahrung hast.
In weitere Nähe.
Ja, der Horizont rückt in weitere Nähe. So ein klassisches Sprichwort, ne? Aus der Meißner-Kunde. Genau. Und sie sind lebtot, genau. Ja, also die.
Gibt es eigentlich auch einen Todkuchen, wenn es einen Lebkuchen gibt, by the way?
Natürlich, nee. Selbstverständlich, ja. Der okay. schmeckt nur What? Nicht, ja. Der schmeckt irgendwie so ein bisschen Lebkuchen. Weichig. Ja, das ist also auf jeden Fall das, wo ich sagen würde, das ist echt cool. Also, dass man wirklich erfahrener wird und auch die Angst vor vielen Dingen einfach verliert. Zu dem Teil, wo ich sage, das ist nicht so cool am Altern, da muss ich sagen, körperlich überhaupt kein Thema, habe ich gar kein Problem mit, weil für mich ist das Alter irgendwie nur ein Weiterkommen und Voranschreiten und sich weiterentwickeln, auch körperlich. Das ist natürlich wahrscheinlich auch dem zumindest, sage ich mal, athletischem Lebensstil geschuldet, dass man da irgendwie nicht abbaut und sich so ein bisschen biologischen Gesetzen widerstrebt. Aber was mir wirklich auf den Geist geht am Älterwerden, ist, dass man, wenn man dann doch nochmal zurückverfällt in seine Jugendlichkeit und anfängt, Coco Jumbo zu singen und Mr. Way und Hathaway und abspackt und einfach ausrastet, dass
man ausgelacht wird, ne?
Kind wird. Ja, dass es dann heißt, du bist doch kein Kind mehr. Nee,
ja, genau.
Das ist einfach falsch. Das ist nicht richtig. Wenn ich meine, dass ich Kind sein muss und in meiner Notarztkluft breakdance, dann ist das in dem Moment für mich lustig, macht Spaß und dann ist mir das scheißegal, ob ich seriös bin oder nicht. Ja, weil im Endeffekt hat jeder dieses Kind in sich und das ist auch mein Appell an euch. 66. Nein, es ist mein Appell an euch, dass ihr das rauslasst und seid euch nicht zu schade, auch nochmal rumzuspacken, rumzudollen und auf den Spielplatz zu rennen, wenn ihr spazieren geht und einfach aufs Karussell zu gehen und Vollgas zu geben und bis zum Erbrechen dieses scheiß Draht in der Mitte zu drehen, bis euer bester Freund, mit dem ihr da unterwegs seid, rausfliegt und an einem schweren Schädelhirntrauma dort trotzdem immer noch irgendwie ein Lachen rausbekommt.
Ja? Vollgas, also, ja. Wenn du, und wenn du meinst, ist so, mit der Gitarre beim Umzug deines Geschäftspartners, mir, dich auf eine Leiter zu stellen, morgens um 8 in Korschenbruch, um meinem Ex-Vermieter auf den Sack zu gehen, was vielleicht gar nicht der Grund war, aber egal, dann mach das.
Dann tu das. Dann mach das einfach. Ja? Spiel die scheiß Gitarre. Ja? Und sing ein Lied dazu. Sing Sei einfach glücklich. Ja. Be happy, denn... Ja. Wir sind einfach viel zu kurz Kinder auf dieser Erde und ich finde, in jedem Menschen steckt noch ein bisschen Jugendlichkeit. Deshalb rasiert euch den Sack und wartet ja, einfach schon mal wieder, bis die Haare wachsen.
Das stimmt schon. Das
fühlt einfach so an wie Pubertät 2.0.
Musst du dir erhalten. Das stimmt schon, finde ich gut, auch wenn es in dem Moment einfach nur peinlich ist. Aber
ja.
Bis dahin hast du eigentlich recht. So, also... Kommen wir zum Schluss dieser Folge. Vielen Dank, dass Menschen zuhören, immer noch. Und vielen Dank, dass wir diese 66 Folgen hier bereits aufgenommen haben. Nächste Woche, was steht da eigentlich an?
Ey, nächste Woche wird für uns richtig spektakulär, weil
Heaven.
Wir bei The Bomb Coffee, also wir sind ja 1000 Sasser, sind auf einem Markt. Und zwar auf einem Markt in Viersen, in Dülken, soweit ich weiß. Ne? Dülken.
Süchteln.
Und Süchteln, ja, ist ja fast das Gleiche. Süchteln.
Oh,
ich bin gut informiert, ja. Und, ja. Schöne Grüße gehen raus an euch, alle Süchteln Dülkener. Und wir sind mit unserer Bombe auf dem Markt und mit einem ganz besonderen Marktstand, der mehr an Krankenhaus denn als Marktstand dort sich präsentieren wird und werden einen Schwatz zur Bombe abhalten. Man kann die Bombe dort kaufen. Also vielleicht Appell an jeden, der noch nichts vorhat. Am Dienstag, den 25. Mai 2021 auf dem Markt in Süchteln sind wir präsent.
Super, genau. 25. Mai in Süchteln auf dem Marktplatz hier an der Pfarrkirche St. Clemens. Ist nicht zu verfehlen. Wir sind auch direkt an der Stadtsparkasse. Wir sind direkt bei Stinges. Wir sind direkt neben einem Imker. Das heißt, wir positionieren uns da einfach in einer perfekten Welt. Wir vertreiben den Kaffee. Wir haben auch noch ein Special. Und zwar haben wir Energy Bombs.
Weg.
Stimmt. Wir haben noch viele Specials dabei. Die wollen wir jetzt noch nicht alle verraten, aber wir vertreiben zum Beispiel Energy Bombs. Das heißt, wir haben so kleine, ja, Manufakturkügelchen dabei, die wir mit dem Kaffee noch vertreiben. Und ja, es wird super. Es wird ja, wie das Wetter, weiß ich nicht, wie das wird, aber
ist mir auch egal.
Dieser Tag wird großartig und wir werden euch auf jeden Fall in den Stories füttern. Kommt vorbei, Süchtelner Markt, 25.05. ab 7 Uhr. Viel Spaß damit. In dem Sinne bin ich raus und wir hören uns in der nächsten Woche, in der wir berichten werden, was alles so passiert ist auf diesem Markt. Haut rein. Cool.
Adios. Ja, mir bleibt auch nichts zu sagen, außer willst du unsere leckere Bohne süchteln? Komme auf den Markt nach Süchteln. Verstehst? Ciao.